aus Johannes 11, die Verse 17 bis 27. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
Danke. Mit Tradition soll man ja nicht brechen. Deshalb versuchen wir das gleich nochmal. Oder? Kommt, ein Jahr habt ihr, dann braucht ihr es nicht mehr hören. Aber ich würde gerne den Ostergruß mit euch nochmal machen, bevor wir uns den Text angucken. Können wir das machen? Ja? Okay, die Reihe hat gesagt ja, ihr auch? Ja. Der Herr ist auferstanden. Wir sind ja mitten in unserer Predigtserie oder eigentlich am Ende schon fast angekommen. Und wir haben uns im Johannesevangelium die Sätze von Jesus angeguckt, in denen er sich selbst vorstellt. Also er sagt immer, ich bin der wahre Weinstock oder ich bin das Brot des Lebens oder ich bin das Licht oder ich bin der gute Hirte. Und heute sagt er eben, ein ganz klassischer Text, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das passt ja sehr gut zu Ostern, habe ich gedacht. Ne? Gucken wir uns genauer mal an. Das ist jetzt nicht ein ganz klassischer Ostertext aus den Evangelien ganz hinten, sondern im Johannesevangelium ist das in Kapitel 11 in der Mitte. Und Jesus wusste das irgendwie schon. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und trotzdem ist es fast schwer zu glauben für uns heute, denke ich, immer noch. Auferstehung, meine Güte. Zwar wird überall davon berichtet, in allen Evangelien alles das Gleiche, ja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das Grab ist leer, so wie die Kinder das gerade gespielt haben oder das Rätsel zu uns aufgegeben haben. Ja, aber trotzdem glaube ich, ist es schwer zu glauben. Ich habe letzte Woche eine Umfrage gelesen, die gemacht wurde unter Christen in Deutschland. Unter Christen wohlgemerkt, nicht unter allen, sondern nur unter Christen. Und da wurde gesagt, dass die katholischen Christen in Deutschland, also Mitglieder der katholischen Kirche, glauben ungefähr 40% davon an die Auferstehung tatsächlich von Christus. Bei den Evangelischen sah es ein bisschen schlechter aus, da waren es so nur 35. Und bei den Freikirchen, da waren es so 59. Ja, könnt ihr euch auf die Schulter klopfen, aber trotzdem nicht alle, also überhaupt nicht alle. Und das bringt mich eigentlich auf das Thema heute, weil es ist eine herausfordernde Botschaft oder es ist eigentlich eine der herausforderndsten Punkte am Christentum überhaupt, die Auferstehung, oder? Kann man sowas glauben heutzutage? Und darum geht es eigentlich in meinen paar Worten, die ich heute versuche, aus der Bibel da rauszuziehen. Und ich habe 3 Punkte, natürlich, wisst ihr, 3 knackige Sachen. Und das erste ist, es ist eine Herausforderung für uns, für den Kopf. Ist es. Der zweite Punkt ist, es hat was mit unserem Herzen aber auch zu tun. Und das dritte ist, es ist ganz viel Hoffnung. Im Prinzip eine Herausforderung für den Kopf. Es ist ganz viel Gnade fürs Herz und es ist Hoffnung für unseren Alltag vielleicht. Das sind so die Punkte und ich steige gleich ein, bevor wir lange Vorreden machen. Also jetzt, das ist schon lang genug. Also wir haben diese Auferstehung, ja? Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Grab ist leer. Alle rufen es raus, Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Es geht nicht nur um ein bloßes geistliches Konzept, so ein spirituelles Konzept, sondern es soll tatsächlich passiert sein. Und viele Menschen heute haben damit natürlich ein Problem, mit dieser Aussage. Und oftmals komme ich dann an die These, oder die kommt mir entgegen, so dass sie sagen, okay, das sind zwar interessante Konzepte, die du glaubst, und interessante Texte, die da in den Evangelien stehen, aber ganz bestimmt ist es keine Geschichtsschreibung. Das sind keine Tatsachenberichte, keine Augenzeugenberichte, die wir da lesen, die in der Bibel stehen sozusagen. Einiges davon ist bestimmt so passiert, aber im Wesentlichen sind es fiktionale Geschichten. Es sind ausgedachte Legenden, es sind Geschichten sozusagen, die viele Jahre später erst aufgeschrieben wurden, damit Leuten wie uns so klar gemacht werden kann, dass doch die Auferstehung ein ganz tolles Konzept ist und man daran glauben sollte sozusagen. Und die sollten vor allem dafür sorgen, dass man anfängt, an die Auferstehung zu glauben. Dafür waren die Texte da, aber sie waren nicht wirklich Geschichte. So, das ist dieser dominierende, gängige Einwand, den ich oft kriege als Pastor. Ja? Jahre später geschrieben, fiktive Texte, ausgedacht. So, was kann man dazu sagen? Es gibt einen Historiker, einen Theologen und Historiker, N.T. Wright heißt er, und er hat vor einigen Jahren ein Standardwerk rausgebracht zur Historizität der Auferstehung. Sehr, sehr spannendes Buch, ungefähr so dick. 3 Bände, die sind alle so dick, also könnt ihr mal anfangen zu lesen. Also ein sehr, sehr schlauer Mann. Und er war zuletzt Professor in Oxford und Cambridge in England. Und er sagt Folgendes, er sagt die Hypothese, ich zitiere, N.T. Wright, die Hypothese, dass diese Evangelienberichte Legenden sind, die später geschrieben worden sind, um die Auferstehung im Nachhinein zu belegen, ist einfach nicht stichhaltig und passt nicht zu den historischen Fakten, die wir aus der damaligen Zeit haben. Und dann hat er viele Argumente in diesen dicken, dicken, fetten Büchern, die ich alle natürlich jetzt auswendig kann, nicht. Aber er hat viele Argumente dafür, dass, wenn man diese Texte liest, dass es eben nicht bloße Legenden sind, die später von irgendwelchen Kirchenbeamten geschrieben worden sind. Und ich bringe euch heute nur 3 kleine Argumente, die euch vielleicht zum Nachdenken bringen. Mehr möchte ich gar nicht. Das erste Argument ist, warum das keine Legenden sein können, sondern vielleicht was da. Das erste Argument, was er auch bringt, ist, der Inhalt passt nicht zusammen. So wie diese Berichte geschrieben sind in den Evangelien, so was wir da lesen, so würde niemand schreiben, um nachträglich den Leuten klar machen zu wollen, dass es irgendwie wahr ist. Ja? Warum? Pass auf, hier ist eine Quizfrage, Kinderfrage, Quizfrage. Könnt ihr euch noch erinnern, wer die ersten, also liebe Konfirmanden unter euch, könnt ihr euch erinnern, wer die ersten Personen waren, die Jesus gesehen haben, nachdem er auferstanden war? Was? Ich hör so schlecht. Adam und Eva ist nicht richtig, aber Maria, die Mutter Jesu, Maria Magdala und Frauen. Ja, die Evangelien, alle Evangelien berichten übereinstimmend davon, dass die ersten Zeugen der Auferstehung Frauen waren. So, für uns heute mag das überhaupt nicht unglaubwürdig sein oder das auch nicht überraschend. Ja, weil wir, und zum Glück ist es heute nicht mehr überraschend, aber für die Zeit damals war das absolut überraschend. Das war ein No-Go. Ja? Frauen standen damals, und leider heute manchmal ja auch noch, leider, aber damals noch viel, viel mehr, gesellschaftlich und sozial im Abseits. Die Rangordnung war niedriger. Ja? Es war außergewöhnlich, dass da Frauen zuerst erwähnt werden. Frauen hatten damals nichts zu sagen, leider. Sie durften nicht am Gottesdienst teilnehmen. Sie durften nicht ins Innerste des Tempels gehen. Auch ihr Augenzeugenbericht, ihr Zeugnis, wenn sie was bezeugt haben, war nichts wert. Angenommen, eine Frau hatte eine Straftat gesehen, ist Zeugin von einer Straftat geworden. Ja? Dann, und eine Gerichtsverhandlung wurde anberaumt und so weiter. Dann hatte diese Aussage dieser Frau schlichtweg überhaupt, das war kein zulässiges Beweismittel vor Gericht. Frauen waren so überhaupt nicht angesehen, dass sie keinerlei Bedeutung und keinerlei Wahrheit wurde ihnen beigemessen, was sie sagen. Und nun stellt euch vor, das war die Stellung der Frau damals. Christentum hat das geändert. Wir sind auf dem Weg. Ja? Aber jetzt stellt euch vor, in der damaligen Situation, ihr würdet auf die Idee kommen, dass ihr sagen wollt, okay, wir schreiben so einen Bericht über Jesus, dass alle glauben. Und wir müssen die Auferstehung da irgendwie reinkriegen. Ja? Und ihr setzt euch an euren Schreibtisch und wollt dieses Ereignis wirklich glaubwürdig, überzeugend aufschreiben. In den damaligen gesellschaftlichen Situationen, Leute, würdet ihr niemals auf die Idee kommen, ausschließlich Frauen als die ersten und entscheidenden Zeugen, die im entscheidenden Moment da waren, am leeren Grab sozusagen, die da reinzubringen in die Geschichte. Das macht doch keiner. Da kann man sich ja selbst ins Knie schießen, so, ja? Aber genau das machen die Evangelien. Alle vier. Alle. Und zwar übereinstimmend. Kein Mensch würde doch auf diese Weise Legenden von der großen und herrlichen und zweifelsfreien Auferstehung Jesu Christi schreiben. Die einzige Erklärung, die Sinn macht, Leute, ist, dass es tatsächlich so gewesen ist und die Evangelienschreiber sich verkniffen haben, die Ereignisse in irgendeiner Weise zu verschönern. Okay? Kann man drüber nachdenken. Zweiter Fakt ist, den auch unser N.T. Wright bringt, ist, dass die Auferstehungsgeschichte eben keine Legenden sind, ist, dass er sagt, es gab hunderte von Augenzeugen, die auch erwähnt werden in diesen Evangelien und in den Briefen im Neuen Testament. Warum ist das ein Argument? Und woher wollen wir wissen, dass hunderte Augenzeugen? Wisst ihr, Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief von irgendwie 500 Männern und dann werden auch wieder nur Männer erwähnt. Aber da waren garantiert auch Frauen dabei, das heißt, da waren auch viel, viel mehr Leute. Ja, dass 500 Männer und Frauen obendrauf ihn gesehen haben, alle auf einmal. Und er schreibt das, diese 500 Augenzeugen sozusagen. Und wisst ihr, wann er das schreibt? Er schreibt das in den Brief an diese Gemeinde in Korinth und sagt, 500 Leute haben ihn gesehen, 500 Männer und noch mehr. Und das war nur 20 Jahre nach diesen Ereignissen. So 55 nach Christus wurde der erste Korintherbrief geschrieben. Das weiß man, ist man sich auch relativ einig, ja, in der Forschung. Das heißt 20 Jahre nach Jesu Tod. Und diese Apostelbriefe, die waren öffentliche Dokumente, man konnte es nachprüfen. Hier ist der Punkt, in der damaligen Zeit, Leute, zur Zeit des Pax Romanum, in der Zeit, wo viel Verkehr und Kontakt zwischen den Großstädten, wo es das gab, und man relativ leicht von einem Ort zum nächsten kommen konnte, hätte sich so eine Aussage einfach nicht halten können und durchsetzen können, wenn die nicht gestimmt hätte. Die Leute damals konnten diese Aussage von Paulus kontrollieren. Die Leute haben noch gelebt, die ihn gesehen haben. Die meisten von euch leben auch noch in 20 Jahren. Wenn heute irgendwas passiert und jemand euch in 20 Jahren fragt, ist das wirklich passiert, dann werdet ihr sagen, ja. Oder ihr werdet sagen, nein. Hinter Daniel stand kein großer Engel. Weiß ich ganz genau, ich war da. Und dann kommen andere Leute zu euch und sagen, war das wirklich so oder war das nicht so? Und ihr würdet sagen, nein, da stand kein Engel, ich habe keinen gesehen. Hier sind 500 Leute, die das die ganze Zeit, oder 500 Männer plus andere Leute, die das die ganze Zeit bezeugen, dass sie ihn gesehen haben. Und zwar so lange, bis sie nicht mehr reden konnten, bis sie ausgeschaltet worden sind. Ja? Leute, wenn es ein Schwindel wäre, wenn das nicht gestimmt hat, dann hätte sich dieses Dokument nicht durchgesetzt. Dann hätte sich das niemals durchsetzen können in der ganzen Welt teilweise, damals in der existierenden Welt. Damit wäre Paulus nicht einfach so durchgekommen. Aber er ist damit durchgekommen. Warum? Leute, weil es tatsächlich hunderte von Menschen gab, die bezeugten und bestätigen mit dem ganzen Gewicht ihrer Persönlichkeit, ich habe den auferstandenen Christus gesehen. Hier noch ein kleines, noch ein Argument, noch ein ganz kleines, bevor wir weitermachen. Das dritte Argument ist die Entstehung der Kirche an sich. Seht ihr, alle großen Religionsstifter der großen Weltreligion, die sind einen mehr oder weniger ehrenvollen Tod gestorben. Könnt ihr nachlesen, könnt ihr nachforschen. Und sie hinterließen meistens eine mehr oder minder solide Gruppe von Schülern. Ja, oder manchmal auch eine starke Bewegung oder ein ganzes Königreich, ein ganzes Reich oder so eine Armee oder sonst was. Bei Jesus Christus war das nicht so. Als er hingerichtet worden ist, war seine Bewegung am Ende. Da gab es nichts mehr von. absolut am Ende. Die Masse des Volkes war völlig gegen ihn, hatte sich gegen ihn gewandt. Und selbst seine treuesten Anhänger, seine treuesten Nachfolger, diese 12 kleinen Jünger, die hatten ihn komplett verlassen, sind weggelaufen, waren verängstigt. Sie waren deprimiert, zerstreut und komplett orientierungslos. Und dann spulen wir mal nur 50 Tage vor. 50 Tage nur, ist ja nicht viel. Ja? 50 Tage vorgespult und wir haben das Pfingstfest. Und auf einmal sehen wir diese begeisterten, energetischen Jünger, die noch vor 50 Tagen einfach sich in die Hose gemacht haben, hier offen stehen und sagen, mach was mit mir, was du willst, aber er ist aufgestanden. Ich habe ihn gesehen. 50 Tage später haben die eine Predigt gehalten, mitten in Jerusalem. 3000 Leute sind Christen geworden an dem Tag. Thema der Predigt? Auferstehung. Ja, irgendwas muss doch mit diesen Leuten passiert sein in der Zwischenzeit, in 50 Tagen. Und zwar nicht nur ein netter Gedanke oder eine tolle Idee, ja, was machen wir jetzt, wie könnten wir uns das ausdenken, sondern da muss doch irgendwas Revolutionäres passiert sein. Kein Mensch stirbt für einen Joke, oder? Für eine Schwindelei, die nichts kosten würde aufzugeben, die er sich vielleicht sogar selbst hat ausdenken müssen. Es stirbt auch kein Mensch dafür, dass er nur verschwommen irgendwas vielleicht mal gesehen hat und dann auch. Die Apostel sind fast alle Märtyrertod gestorben. Umgehängt, gekreuzigt, lebendig die Haut abgezogen und. Alle von denen. Fast alle. Also, nur wenige Tage nach dem Tod muss sowas passiert sein mit diesen Menschen, dass sie so mutig geworden sind. Dass sie so verändert hat. Und meiner Meinung nach ist es mit Abstand das Wahrscheinlichste, dass es wahr ist, was diese Leute sagen. Der Herr ist auferstanden. Leute, ich sage nicht, dass diese Argumente zwingend sind. Ja? Aber ich sage, dass sie die Auferstehung, dass die Auferstehung die mit Abstand wahrscheinlichste Theorie ist, um alle diese Fakten zu belegen. Und wer die Auferstehung ablehnt, der begibt sich eigentlich, müsste man sagen, in die Pflicht, eine alternative Deutung uns zu geben. Ja, wenn er sich intellektuell integer mit dem Thema auseinandersetzen will. Okay, nun mag der eine oder andere sagen, Daniel, gut, hast du gut gemacht bis hierher, habe ich verstanden. Sozusagen klingt alles interessant, aber das Hauptproblem hast du ja noch nicht angesprochen. Nee, habe ich auch noch nicht. Ja? Das eigentliche Argument dagegen, das eigentliche Argument gegen die Auferstehung oder gegen die Möglichkeit der Auferstehung hast du noch gar nicht gebracht. Hier ist das wirkliche Problem. Wir heutzutage, also wir hier, wir sind sehr gut ausgebildet. Wir sind aufgeklärte, denkende, moderne Menschen, die eine wissenschaftliche Weltsicht haben. Sind wir. So, und Auferstehung passieren deshalb nicht in unserer Welt. Ja? Wenn Menschen tot sind, sind sie nun einmal tot. Die werden nicht wieder lebendig. Das geht nicht. Wir wissen das, wir können es beweisen. Haben wir schon ganz oft gemacht. Solche Dinge sind einfach nicht möglich. Damals, ja, da haben die ständig an Wunder geglaubt. Ja? Und übernatürliche Dinge und all so eine Sachen. Und deshalb war für die Auferstehung ganz selbstverständlich. Haben die einfach so geglaubt. Aber auch nicht wir heute, 21. Jahrhundert. Mit all unseren Möglichkeiten und unserem Wissen. Unsere Weltsicht heute belegt doch und sagt uns, so eine Auferstehung ist schlicht und einfach nicht möglich. Egal, was die historischen Fakten da nahelegen mögen, oder? Leute, aber auch bei diesem Argument müsste ich einwenden, das ist zu schnell geschossen und zu oberflächlich betrachtet. Ist es. Schaut euch mal die Jünger an, als Jesus auftaucht. Und bei ihnen steht. Die konnten das auch nicht. Die sagen die, oh, prima Jesus, endlich, wir haben schon drauf gewartet. Dritter Tag, ja, du hast es ja gesagt. Alle sind am Grab und sagen, hey, dritter Tag, komm raus, endlich. Keiner von denen. Ja, da steht keiner und sagt, ja, ganz klar, ein Wunder, haben wir ja schon drauf gewartet. Nein, stattdessen sind die abgrundtief am Zweifeln. Die sind absolut, die können es mit ihrer Weltsicht auch nicht fassen. Überhaupt nicht. Die Griechen, die es damals gab, die Juden, für die gab es eine leibliche Auferstehung, ging nicht in deren Kopf rein, überhaupt nicht. Ja, das durfte nicht passieren, es ist auch nicht passiert. Das galt für die damals genauso wie es heute, dass es schlicht als unmöglich galt, als außerhalb des Denkbaren. Seht ihr das? Es ist einfach für uns heute zu sagen, okay, ja damals, die Dorfbevölkerung, ja, die haben das geglaubt, aber wir in der Großstadt, sowas Verrücktes, wie Auferstehung, sowas glauben wir nicht. Leute, aber heute, die Realität sieht anders aus. Wir modernen wissenschaftlichen Leute, mit unserer Weltsicht, die so auch ist, Auferstehung, unmöglich. Aber die Leute damals hatten auch eine Weltsicht und für die war das Gleiche, Auferstehung, unmöglich. Für die war es schlicht undenkbar. Es sei natürlich, es tatsächlich passiert. Wenn man diese Texte liest mit all diesen Zweifeln, dann ist es doch fast so, als wenn die Autoren uns zurufen wollen, okay, ihr habt eine Weltanschauung, die es nicht erlaubt, an solche Dinge zu glauben. Aber wir hatten auch so eine Weltanschauung. Das war so unerwartet für uns, wie es für euch ist. Nichts in unserer Weltsicht, in unserer Philosophie ließ uns das erwarten. Nichts in unserer Ausbildung, nichts in unserer Erziehung, nichts in unserem Leben. Der einzige Grund, warum wir so etwas Verrücktes bezeugen, so etwas Verrücktes sagen, in der ganzen Stadt, überall, ist, dass es tatsächlich passiert ist. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn angefasst. Wir haben mit ihm gegessen. So, das ist die Botschaft. Das ist alles, was wir zu sagen haben, sagen diese Autoren. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Leute, und das ist eine Herausforderung mit unserem Kopf. Ich fordere euch nur heraus, schaltet ihn an. Lasst ihn nicht da vorne stehen, wenn ihr reinkommt oder rausgeht oder in die Kirche kommt oder nicht. Schaltet euren Kopf, prüft die Sachen. Setzt euch damit auseinander. Nehmt mich auseinander, wenn ihr wollt. Ja, also die Auferstehung ist eine Herausforderung für den Kopf, aber was ist, wenn sie wirklich passiert ist? Ich habe noch einen kleinen anderen für euch hier. Die Auferstehung ist nicht nur Herausforderung für unseren Kopf, sondern die Auferstehung ist auch für uns. Seht ihr? Die Auferstehung hat was mit mir zu tun. Jesus sagt hier in unserem Text heute, das ist ja kein Ostertext so, dass Lazarus wird auferweckt, aber hier sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Was meint er damit? Also es gibt eine Menge, was er damit meint, aber ich möchte unseren Blick auf einen einzigen Punkt, der ist gut, der ist echt gut, der hat mich echt gefangen in der Vorbereitung. Ja? Jesus versucht hier auf den Punkt zu bringen, er versucht uns zu zeigen, dass er für uns auferstanden ist. Ich möchte, dass wir das heute Morgen verstehen. Er ist für dich auferstanden. Seht ihr, Jesus sagt nicht, oh, ich werde auferstehen, sagt er hier im Text nicht, oder? Obwohl das passieren wird. Oder er sagt auch nicht, oh, ich werde dir zeigen, wie du leben kannst, damit du auch auferstehen wirst. Sagt er auch nicht. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Warum? Warum sagt er das? Wisst ihr warum? Er will damit sagen, ich bin deine Auferstehung. Meine Auferstehung gehört dir. Ich bin für dich auferstanden. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Wesen des Christentums ist sehr persönlich. Wenn ihr heute Morgen hier seid und sagt, okay, der Sohn Gottes ist geboren, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist aufgestiegen und er kommt wieder. Das macht euch nicht zu Christen. Aber wenn ihr sagt, der Sohn Gottes ist für mich geboren, der Sohn Gottes ist für mich gestorben, der Sohn Gottes ist für mich auferstanden, er sitzt zu Rechten des Vaters und ist für mich da aufgestiegen und er wird zu mir wiederkommen. So Leute, das ist die Essenz des Christentums. Das ist der Kern. Wir sind keine Christen und wir verstehen das Christentum nicht, bis wir nicht verstehen, dass es für uns ist. Er ist für uns auferstanden. Er ist für uns. Sonst werden wir ihn nie finden. Wenn das alles so abstrakt bleibt und wir sagen, ja, da ist irgendwie irgendwas, wenn ich sage, das ist für mich, dann werde ich ihn finden, dann kann ich ihn erst finden. Sonst werde ich ihm nicht begegnen. Jetzt sagt einer, nun, okay, wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Ich weiß irgendwie, okay, das geht für mich noch klar, dass er für mich gestorben ist. Vielleicht diese ganze Kreuzesgeschichte, 2 Tage her, Karfreitag. Aber wie kann er für mich aufgestanden? Was bringt mir das noch? Er ist so für mich gestorben, das ist schon mal gut, alles bezahlt, alles gut. Aber für mich auferstanden, was bringt mir das? Hier ist, was es bringt. Mögt ihr shoppen? Also nicht den shoppen, sondern einkaufen, meine ich. Männer und Frauen haben beim dem Wort shoppen immer unterschiedliche Assoziationen. Deshalb, ich gehe auf Nummer sicher. Ich meine einkaufen. Wir gehen in einen Laden einkaufen. Und gehen, was geht man so einkaufen? Ja, Bier. Klamotten kann man einkaufen gehen. Man geht in so einen schönen, großen Laden. Mönckebergstraße, einige von uns. Oder Neuer Wall, einige andere von uns. Oder Schanze, noch wieder andere von uns. Wir gehen einkaufen, okay? Habt ihr im Kopf? Und wir sagen, okay, wir gehen einkaufen. Und wenn ihr dann in dem Laden seid und dann an die Kasse geht mit euren Sachen, dann stellt ihr eine Sache sicher. Was macht ihr? Ihr bezahlt und dann wollt ihr unbedingt den Bonuspunkte? Nein. Wie was ist das für eine Ecke hier? Wo dauern hier so eine? Ich komme gleich nochmal zu euch mit schweren Fragen. Wartet mal. Nein. Wenn ihr bezahlt habt, dann wollt ihr den Kassenbon. Dann braucht ihr die Quittung, oder? Weil wenn ihr rausgeht und es macht auf einmal, da gibt es ja alle diese lustigen Geräte, die da machen, jetzt dürft ihr mal piep, piep, piep machen. Ja, die machen dann die ganze Zeit piep, piep, piep und man hat was vergessen und dann kommt so ein großer Security-Mann, ja, die sind immer so groß, niemals klein, sondern immer so groß, sollen wahrscheinlich auch Angst machen und er sagt dann, ist das alles deins in der Tasche? Und du sagst, ja, warte, hier, meine Quittung, alles meins, ja, und wir sollten lieber die Quittung dann haben. Weil wenn wir die Quittung haben und wenn ich die Quittung zeigen kann, dann ist es meine Art und Weise zu garantieren, dass ich niemals nochmal für diesen gleichen Artikel nochmal bezahlen werde. Wenn ich also zur Tür hingehe, dann sollte ich, und die Kaufhausdetektive hinter mir alle hinterherlaufen und so weiter, dann sage ich, warte mal, sind das wirklich alle deine Sachen? Und ich sage, ja, hier ist die Quittung. Und ich ziehe sie raus und sage, schau es dir an, ich muss dafür nicht nochmal bezahlen. Und was sagt denn der Kaufhausdetektiv? Max heißt er. Gut. Du darfst gehen, bist frei, darfst gehen. Ist schon gut. Freunde, hört zu. Hier ist der Punkt, den ich machen will. Es gibt viele Leute hier in dem Raum. Und ich weiß das, weil ich mit einigen von euch gesprochen habe. Es gibt viele Leute hier, die glauben, dass sie niemals frei sein können von irgendwelchen Sachen, die sie in der Vergangenheit getan haben. Von irgendwelchen schlimmen Sachen, von irgendwelchen Sünden in der Vergangenheit, die niemals mit ihren Fehlern leben, ohne ihre Fehler leben könnten, werden können. Ja, die immer noch von ihren Unzulänglichkeiten und Fehlern gejagt werden. Und das wurde vielleicht uns sogar in den Kopf reingehammert oder es wurde uns gelehrt oder wir haben uns selber gelehrt, ja, dass es diese Dinge gibt und die werde ich niemals hinter mich lassen können. Die werden wir niemals vergessen. Werde ich immer mit leben müssen. Vielleicht sogar Angstzustände deshalb irgendwann haben oder nicht mehr schlafen können. Ja, oder ich kann mit Leuten nicht reden, niemals an oder sonst irgendwelche Sachen. Oder mein Selbstbild wird dadurch völlig verzerrt. Gott sagt hier, Gott will uns hiermit sagen, nein, Leute, am Kreuz hat Christus bezahlt und ich habe hier die Quittung für euch. Was ist die Quittung? Woher weißt du, dass Jesus Christus wirklich die Macht hat und die Kraft hat, alles zu bezahlen? Woher weißt du, dass Jesus Christus bezahlt hat, damit du niemals wieder irgendwelche Dinge in deiner Vergangenheit bezahlen musst? Woher weißt du das? Gott hat uns eine Quittung gegeben. Was ist diese Quittung? Als Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, stempelt Gott selbst mit so einem riesengroßen Stempel darauf, bezahlt. In voller Größe, in voller Höhe. Ich habe absolut für alles bezahlt. Für das Ganze, alles, was jemals war und was kommen wird. Gott sagt damit, diese Zahlung ist ausreichend. Sie muss nie wieder muss für irgendwelche anderen Sachen bezahlt werden. Niemals. Versteht ihr das? Habt ihr eure Quittung? Seht ihr die Auferstehung und sagt, das ist Gottes Art und Weise, um mir zu sagen, persönlich, dass ich niemals wieder für irgendwelche Dinge bezahlen muss. Lebt ihr so? Ich bin die Auferstehung bedeutet, ich bin für dich auferstanden. Für dich. Ich bin deine Quittung.
Leute, ganz kurz zum Schluss, wenn wir uns näher mit dem Christentum beschäftigen und mit Jesus Christus, werden wir sehen, das ist meine These, dass die Auferstehung das Christentum zum optimistischsten, zuversichtlichsten Glauben überhaupt macht. Lasst uns mal nachdenken. Im Christentum, durch Jesus Christus, gibt es immer einen Neuanfang. Mit ihm immer einen Neuanfang, untereinander immer einen Neuanfang. Aufgrund des Kreuzes gibt es absolute Vergebung von Fehlern, von Versagen. Es gibt die Möglichkeit, umzudrehen und zu sagen, ich will nicht mehr, ich mache jetzt. Es gibt keine verfahrene Situation und hoffnungslose Biografie. Gibt's nicht. Und mehr noch. Die Abfolge von Kreuz und Auferstehung sagt uns, selbst in den dunkelsten Momenten der Geschichte oder eurer Geschichte gibt es Hoffnung, gibt es eine Zukunft durch Auferstehung. Und selbst wenn damals in dieser dunkelsten Stunde es Hoffnung gab und Auferstehung, gibt es das für uns heute auch. Und mehr noch, es gibt nicht nur eine Hoffnung für uns in den dunkelsten Momenten, oder für einen Neuanfang, sondern aufgrund der Auferstehung von Jesus und seinem tollen Leben. Und was er sagt uns, gibt es auch eine Hoffnung für ein Leben nach dem Tod hinaus. Meine Güte, meinst du das jetzt ernst? Ja, meine ich ernst. Leute, mit dem Tod ist noch nicht zu Ende. Da müsst ihr mir an der Stelle müsst ihr mir jetzt vertrauen. Ja, mit dem Tod ist es noch nicht zu Ende. Aber wenn selbst der Tod kein Limit mehr ist, was dann? Und mehr noch, die zukünftige Hoffnung ist nicht nur eine seelische, ja, sondern eine immaterielle Hoffnung, sondern eine körperliche Hoffnung, eine leibliche Hoffnung. Die Hoffnung, dass er die Welt erneuern wird, dass es eine neue Welt geben wird, einen neuen Körper geben wird. Leute, es gibt immer Umkehr, es gibt immer Neuanfang, es gibt immer Vergebung, es gibt immer Zukunft, es gibt immer Hoffnung. Gibt es irgendeine Religion, irgendeine Weltanschauung, irgendeine Philosophie oder eine persönliche Glaubensüberzeugung, die optimistischer ist oder zuversichtlicher oder hoffnungsvoller als das hier? Im Christentum, Leute, in dieser Botschaft von Kreuz und Auferstehung, da ist so viel tiefer Optimismus begründet. Absolut. Und das kann unser Leben prägen. Das ist die Botschaft von Ostern. Es geht weiter. Es ist Hoffnung. Pass auf. Wie kann das jetzt praktisch für euch werden? Was sagt das Kreuz über Gottes Charakter? Oder was sagt die Auferstehung über Gottes Charakter? Seht ihr, das Kreuz sagt über... Das Kreuz ist der Beleg dafür, dass Gott uns wirklich liebt. Ja? Wenn er uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn gibt, dann können wir sicher sein, dass er uns liebt. Mehr als seinen Sohn. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und die Auferstehung ist der Beleg dafür, dass er wirklich Kraft hat und Macht hat. Dass er wirklich in diese Welt eingreifen kann und wirklich in der Lage ist, Dinge wirklich zu verändern. Und jetzt will ich euch herausfordern. Meine letzte Herausforderung für diesen Ostersonntag. Da könnt ihr den ganzen Ostersonntag drüber nachdenken. Ihr könnt Ostereier sammeln, ihr könnt irgendwelche Tulpen pflücken, aber ihr könnt auch darüber nachdenken. Pass auf. Denkt mal über eine Sache nach, die gerade ein Problem für euch ist. Habt ihr eine? Eine große Problemsituation, ein Problem in eurem Leben, ein großes Problem oder eine Sorge. Worüber macht ihr euch am meisten Sorgen gerade? Wo habt ihr nachts Angst? Wo könnt ihr nicht einschlafen? Was ist eure Sorge? Ein Problem oder eine Sorge? Oder wo ist eine verpasste Chance, die ihr mal, wo ihr denkt, oh Mann, da ärgere ich mich heute noch drüber, ja, dass ich diese Chance verpasst habe, der man so nachweint und nachtrauert, wo man einfach nicht zur Ruhe kommt. Habt ihr irgendwas im Kopf? Die meisten von uns haben irgendwas im Kopf. Ja? So, pass auf. Und jetzt wendet diese beiden Aussagen, die ich gerade gesagt habe über Gott, mal auf eure Situation an. Das Kreuz sagt euch, dass ihr wirklich geliebt seid. Dass er dich sieht und deine Problemsituation kennt. Und dass er sich in seiner unglaublichen, echten, fürsorglichen Vaterliebe, die er sich nicht nur, sowas kann man sich nicht ausdenken. Er möchte mit dieser Liebe hineinkommen in unsere Sache und uns durchbringen und uns rausbringen, durchbringen. Das Kreuz sagt uns, dass er uns absolut liebt und wirklich weiß, wo wir gerade stehen und uns versorgt, besorgt ist. Aber dann die Auferstehung. Die Auferstehung sagt uns, dass Gott nicht nur tolle Absichten hat, sondern dass er auch die Kraft hat, wirklich durchzusetzen. Dass er die Kraft hat, wirklich einzugreifen und durchzugreifen und Dinge zu verändern. Das Kreuz erinnert uns daran, dass er wirklich aus Liebe Dinge verändern will, und die Auferstehung erinnert uns daran, dass er die Kraft dazu hat. Nehmt es mit an Ostern. Seht ihr, es geht doch nicht um irgendeinen Gott, so eine Instanz irgendwo für uns, sondern das ist unser Gott. Ich bin die Auferstehung, ich bin euer, ich bin für euch da, sagt er uns. Das mag unseren Verstand oftmals übersteigen, ja, dass er Kraft hat und Macht hat, seinen Sohn von den Toten aufzuerwecken. Und gleichzeitig ist es ein Gott, der sich um unsere Probleme kümmert, der uns liebt und der Kreuz und Auferstehung für uns hat passieren lassen. So, und das ist, was Jesus euch mitgeben will an Ostern. Diese beiden Sachen. Karfreitag, Ostern. Bezahlt, voll. Kraft und Auferstehung, das ist alles möglich. Das ist keine Reliquie in der Kirchengruft, Leute. Wir haben ihn, weil er lebt. Er ist auferstanden. Ah, okay, einmal noch. Er ist auferstanden. Er ist für dich auferstanden. Lass mich beten.